SWR 2 Lesenswert Magazin.
Guten Tag, mein Name ist Alexander Wassner. Ich bin mit Michael Krüger verbunden. Herr Krüger, Sie sind dieses Mal im Hauptstadtstudio in Berlin zugeschaltet, um uns das zweite Gedicht vorzustellen, das Sie als Poeta Laureatus verfasst haben, einem Amt, das das Literarikum in Lech ins Leben gerufen hat. Das erste, das Märzgedicht, ist auf unserer Internetseite noch zu finden. Herr Krüger, jetzt zuerst mal eine kleine Frage vorneweg. Wie fühlen Sie sich denn in Ihrem Amt?
Ich fühle mich sehr gut. Ich hatte natürlich am Anfang Angst davor, ja, dass ich nun schreiben muss.
Ja, das stelle ich mir so schwierig vor, das Dichten als Auftrag zu haben.
Ja, aber andererseits in der Geschichte der Poesie ist der Auftrag ja ein sehr wichtiger Bestandteil gewesen. Viele Jahrhunderte gab es überhaupt nur Auftragsgedichte. Wir sind nun freier und können schreiben, wann wir wollen. Das ist das Schöne am Gedichteschreiben. Trotzdem drängt es einen natürlich, sozusagen auch dem Titel irgendwie gerecht zu werden. Denn,
der Lorbeerdichter als quasi staatliches Amt oder gesellschaftliche Aufgabe.
Ja, er soll ja doch einen Blick in unsere Zeit werfen. Und, diese Blicke sollen nicht allzu esoterisch sein. Sie sollen also versuchen, bestimmte Gegenstände, Sachverhalte aufzunehmen. Und insofern ist das eine sehr schöne Aufgabe, weil man eben durch die Stadt geht oder die Zeitung liest oder mit Menschen spricht und doch im Hintergrund Kopf dann immer die Überlegung hat, das interessiert Menschen. Das ist etwas Bedeutsames oder eine solche Metapher kann etwas über unsere Zeit aussagen.
Also eine Art lebensbegleitende Aufgabe, die Sie da jetzt angenommen haben.
Ein Jahr lang. Ja. Also ich mal sehen, vielleicht wird das Amt ja verlängert. Ich weiß es nicht.
Gut, dann würde ich Sie bitten, uns das zweite Gedicht vorzulesen.
Das zweite Gedicht. Noch hält die geschlossene Schneedecke über dem See, doch sind ihre Tage gezählt. Ein paar kleine Vögel hüpfen herum, die nicht wissen, ob der Schatten, der sie streift, dem Bussard gehört oder dem Habicht im Aufwind. Ich kann nicht entziffern, was sie schreiben, aber es ist eine Schrift, etwas Babylonisches oder gar ein Psalm in hebräischer Sprache, nur von oben zu lesen, nicht vom Rand, wo ich stehe. Ich muss mich begnügen mit der Übersetzung in den rohen Dialekt der Krähen. Der Krieg ist nur als Erzählung verständlich. Aber was ist zu verstehen? Wie überzeugend klingt alles, wenn man kaum etwas weiß. Was wäre aus den Toten geworden, aus den Kindern der Toten? Früher in den Ländern des Abends und der Mitternacht hieß es, man solle das Wasser aus dem Brunnen schöpfen mit einem Sieb. Das sei angemessen, denn das Selbstverständliche bleibt das Rätsel. Nun versperrt ein größerer Schatten die bedürftige Sonne. Es wird Zeit, ein Haus aufzusuchen, in dem ein Krug auf dem Tisch steht, an dem ein Tropfen hinabgleitet, unnütz und schön. Die Koffer sind gepackt, gefüllt mit Demut und den vielen frommen Wünschen, aus denen eine Vergangenheit besteht. Und das Notizbuch mit den Aufzeichnungen zur Enzyklopädie des Regens, Blatt für Blatt voller übermütiger Worte. Vor der Tür bellt ein Hund die ganze Nacht. Dann erbarmt sich ein Wind und trägt das Bellen so lange um die Welt, bis es verstanden wird in allen Einsamkeiten.
Dankeschön. Bei mir kamen so einige Bedrohungsmetaphern an. Es ging um Einsamkeit, um Unverständnis gegenüber der Zeit. Und ich habe mir ein bisschen Sorge um ihr Seelenheil gemacht.
Ja, wir haben alle doch im Moment Sorgen um unser Seelenheil. Wir leben im Krieg. Jeder Tag zeigt uns, dass wir mehr in den Krieg hineingeschlittert sind. Es ist der Krieg um den Westen, um die westlichen Werte, was immer das im Einzelnen sein mag. Es ist ein Krieg zwischen zwei Kulturen. Auf jeden Fall ein Krieg, der uns alle unmittelbar betrifft. Alle Versuche, sich von dem Krieg fernzuhalten, sind gescheitert. Und das bringt natürlich eine Stimmung hervor, die vielleicht damit beschrieben ist, dass etwas passiert, was wir nicht kennen, was wir nicht lesen können.
Es ist ja auch gleich am Anfang dieses Bild von den Vögeln. Und über ihnen ist der Schatten, man weiß nicht, ob es Habicht ist oder Bussard, wobei ich manchmal denke, dass wir selbst vielleicht auch die Schatten werfen, die uns da bedrohen. Dass wir selbst, aber also wie gesagt, Habicht und Bussard sind natürlich die
zwei Vögel, die sozusagen andere, kleinere Vögel beobachten und dann schlagen, das heißt töten.
Und sie sind die Krähe, die einen rohen Dialekt hat.
Und dann gibt es die Krähe. Und die Krähe ist ja bekanntlich ein außerordentlich intelligenter Vogel. Und der sozusagen zwischen den Kulturen vermitteln kann. Die Krähe ist ja, es gibt ja wunderbare Forschungen zur Krähe. Vor allem der Professor Heinrich hat ja vier oder fünf große Bücher darüber geschrieben. Und die Krähe, das ist zwar roh, es ist kein Vogel, den man besonders schätzt, weil er so schön singt. Aber er ist doch in seiner Rohheit, in seiner Ausgesprochenheit, ist er ein sehr nützlicher Vogel. Ja. Eine Krähe ist also jemand, ein Tier, das vermitteln kann.
Ach, Sie sehen sich jetzt gar nicht selbst als die Krähe, sondern...
Ich versuche ja, oder dieses Ich, das da spricht, versucht ja einen Text zu entziffern. Vögel schreiben, Vögel sind nervös geworden und schreiben einen Text auf den Schnee. Und man weiß nicht, was ist das für eine Schrift? Ist es ein Menetekel? Ist es eine Botschaft? Wir wissen es selber nicht. Wir kriegen Zeichen jeden Tag, die uns vorkommen wie alte Schriften, die wir nicht mehr entziffern können.
Ja, und dann stellen wir fest, der Krieg ist für uns unverständlich, höchstens als Erzählung ist er verständlich.
Ja, die Krähe, die sachliche Krähe sagt, das ist als Erzählung ist das verständlich.
Ja, das ist so ein Doppelpunkt, deswegen hatte ich gedacht, dass Sie sich selbst sozusagen mit dem Selbstbewusstsein der Krähe jetzt ausstatten.
Nein, die Krähe ist intelligenter als ich. Die Krähe weiß mehr. Wir haben positives Wissen, aber die Krähe weiß besser, wie die Welt beschaffen ist.
Und dann taucht noch an einer Stelle das Sieb auf und der Brunnen.
Der Brunnen, das Sieb, und mit dem man Wasser schöpfen soll, was bekanntlich sehr schwer ist.
Das ist aus der griechischen Mythologie.
Ja, und es ist außerordentlich schwer, Wasser mit dem Sieb. Entweder muss man Pech in das Sieb tun oder aber es mit Gräsern verstopfen.
Im Internet steht man, es würde auch Öl helfen, um diese Löcher zu verstopfen. Ich habe es nicht ausprobiert.
Kurzfristig.
Das kann sein.
Es ist eine alte Sache, dass man Ölpfropfen, meistens verbunden natürlich mit anderen Materialien, in Löcher stopfte.
Haben Sie das mal ausprobiert?
Ja, zu Hause auf dem Bauernhof hatten wir natürlich oft irgendwelche Löcher in irgendwelchen Gefäßen, die wir stopfen mussten. Und da konnte man eben eine bestimmte Federn oder auch Gräser nehmen und die mit Öl und so weiter verbinden und dann in die, das hielt eine Weile, nicht immer. Ja. Aber nach dem Krieg hatte man keinen Lötkolben. Man musste sich behelfen.
Da taucht noch an einer Stelle am Ende das Notizbuch mit den Aufzeichnungen zur Enzyklopädie des Regens auf. Die würde ich ja gerne lesen.
Ja, an dem Buch schreibe ich seit sicher 20 Jahren. Immer wollte ich ein Buch über den Regen schreiben. Ja. Mittlerweile ist das Regenwasser ja eine so seltene Gabe geworden, dass man um Wasser fleht. Aber Wasser ist eben auch das, was den Boden weich macht, was die Schriften löscht. Also das Wasser hat, und das Regenwasser ganz besonders, hat natürlich viele Funktionen unternommen in unserer Einbildungskraft. Und ich dachte aber immer daran, sozusagen das erste und zentrale Kapitel sollte doch dem Regen als solchem gelten, wie er fällt und welche Assoziationen er auslöst.
Ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar, das Gedicht hat 27 Zeilen. Man hat das Gefühl, die sind ganz genau zusammengefügt, aber zumindest mir hat sich gar nicht erschlossen, worin jetzt. Ich habe trotzdem das Gefühl, das funktioniert genau so. Da ist kein Wort am falschen Platz, da ist keine Zeile irgendwie kürzer oder länger. Ich habe mich gefragt, machen Sie sich darüber Gedanken beim Schreiben oder passiert es einfach, weil Sie merken, jetzt stimmt es?
Diese Fassung, die ich jetzt gelesen habe, ist, glaube ich, die 25. Und ich war auch bei dieser hier noch manchmal versucht, ein Wort zu ändern oder auch zu streichen. Aber zum Schluss, irgendwann, kommt man zu der Ansicht, es geht jetzt so. Zum Beispiel, einmal heißt es, die Koffer sind gepackt, gefüllt mit Demut und den vielen frommen Wünschen. Da habe ich gedacht, es könnte ja langen, wenn man sagt, mit den frommen Wünschen.
Ja.
Aber um das zu verstärken, auch im Lesen, den vielen frommen Wünschen, kam es mir dann besser vor, es stehen zu lassen. Und solche Kleinigkeiten gibt es natürlich immer noch bis ganz zum Schluss. Und ich bin auch sicher, dass das irgendwann nochmal einer Bearbeitung kommt, bevor es dann irgendwann mein Buch erscheint.
Aber Sie spüren, Sie können es jetzt loslassen, so wie es dann ist?
Ja.
Aber es ist jetzt nicht so, dass Sie da sitzen wie im Deutschunterricht, habe ich das, glaube ich, traumatisierend erlebt, dass dann Hebungen und Senkungen markiert werden und Silben oder so etwas.
Nein, ich lese es natürlich laut, mir oft vor, und dann merkt man sehr schnell, wo die faulen Stellen sind. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie man ein Gedicht liest. Manche setzen sich quasi mit weißen Handschuhen an den Tisch und blättern Seite um Seite um und erstarren in Ehrfurcht. Andere lesen es sozusagen unter technischen Gesichtspunkten, ob man irgendwas erkennt oder was einen interessiert. Aber die dritte und eigentlich die schönste Form ist, dass man unvermittelt auf ein Gedicht trifft. Ja. Sei es hier im Rundfunk, sei es in der Zeitung.
Ja.
Ich lese zum Beispiel immer in der FAZ die Gedichte am Sonntag. Das sind manchmal aus dem Barock oder noch früher und manchmal aus dem 20. Jahrhundert oder sogar ein Zeitgenosse, den ich kannte oder kenne. Und das sind immer Überraschungen. Man weiß nicht, was kommt. Und das Schönste an Gedichten ist ja die Überraschung, dass man sagt, das muss ich nochmal hören, das will ich mir nochmal angucken. Da hat mich irgendetwas gereizt. Und es geht nicht so sehr um das Diskursive, was das Gedicht aussagt oder mit dem wir in der Schule geklärt worden sind.
Also das war tatsächlich auch jetzt, als wir in der Redaktion über das Gedicht gesprochen haben, ganz wichtig, dass in dem Gedicht selbst ja auch davon gesprochen wird, man muss das nicht verstehen, auch mal akzeptieren. Und genau das ist auch der Form der literarischen Gattung des Gedichts ja inhärent. Also man wird beim Gedicht immer, wenn es ein gutes Gedicht ist, nicht alles verstehen und vielleicht genau dadurch Leerstellen im Faktengerüst immer wieder daran erinnert, an den Text und immer wieder auf die Art und Weise etwas finden, womit man die Wirklichkeit vielleicht etwas besser versteht, weil man wieder über sie nachdenkt.
Ja.
Herr Krüger, ganz herzlichen Dank.
Ich habe mich gefreut und ich freue mich, dass wir uns in 4 Wochen widersprechen.